Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe am Mikrofon. Schönen guten Abend. Zum ersten Mal 32 Teams. Diese 9. Frauenfußball-WM, die in wenigen Tagen in Australien und Neuseeland beginnt, ist die größte aller Zeiten. Die deutsche Mannschaft reist mit einer EM-Silbermedaille vor einem Jahr zum Turnier und dürfte zu den Teams gehören, die um den Titel mitspielen können. Die FIFA wird nicht müde, von der großen Entwicklung im Frauenfußball zu sprechen und dieses Turnier als das ganz große Ding anzupreisen. Was aber erwartet uns für eine WM und was hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten für eine rasante Entwicklung gegeben? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Silke Rottenberg, Weltmeisterin von 2003 und 2007. Insgesamt 126 Länderspiele und heute Torwarttrainerin der deutschen U-Nationalmannschaften. Guten Abend, Frau Rottenberg.
Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich.
83.500 Menschen werden beim ersten australischen Spiel am Donnerstag in Sydney dabei sein, wenn es gegen Irland geht. Das Finale im gleichen Stadium Australia wird auch ausverkauft sein. Wie gerne hätten Sie mal vor so einer großen und gewaltigen Kulisse gespielt?
Also in erster Linie freue ich mich natürlich, dass es heutzutage so eine große und gewaltige Kulisse gibt. Ich erinnere mich an unsere WM, an unser Finale von 2003. Da waren es, glaube ich, 23.000, aber mit einem riesengroßen Marktanteil in Deutschland. Aber dass sich der Frauenfußball so toll entwickelt hat und eben auch jetzt diese Zuschauerzahlen ins Stadion zieht bei einer Weltmeisterschaft, das ist großartig. Und das ist auch ein Verdienst der gesamten Entwicklung.
Jetzt sind über 80.000 dann beim Finale. Wir hatten vor einem Jahr die EM mit dem Wembley-Stadion, was ausverkauft war. Damals war immer die Rede von einem Quantensprung. Würden Sie sagen, das ist jetzt noch ein Quantensprung, wenn das jetzt auf so einer globalen Ebene auch die Menschen so fasziniert?
Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir bei einer Europameisterschaft schon in England, im Land des Fußballs, die Stadien vollkriegen, ich war selber vor Ort, war auch beim Finale, das war großartig, muss ich einfach wirklich sagen. Und wenn wir auf der Welt jetzt auch schon vor dem ersten Spiel das Finale ausverkauft haben, das zeugt ja von einer Wahnsinnsbegeisterung. Man weiß ja heute noch gar nicht, wer im Finale stehen wird. Von daher sieht man einfach, wie viel Begeisterung der Frauenfußball mittlerweile auf der Welt erzeugt hat. Und das spricht halt ganz klar für eine Sportart, die Spaß macht, die familiär ist, die Freunde zusammenbringt und wo man einfach im Stadion dabei sein will, ohne zu wissen, wer am Ende des Tages dort steht. Insgesamt gesehen eine tolle Entwicklung und eine globale Entwicklung.
Wir haben bei uns im Deutschlandfunk vor ein paar Tagen mit einer der inoffiziellen Weltmeisterinnen der 80er gesprochen, mit Anne Trabant-Habach aus Bergisch Gladbach. Und die hat uns erzählt, dass es immer ein großes Problem ihrer Zeit war, das ist das, was auch anderweitig berichtet wurde, dieses chauvinistische, auch sexistische in der Berichterstattung. Sie sagt,
das kam ja im Fernsehen immer wieder auf. Ich meine, wir haben mal, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft, das war auch im WDR, da gab es immer diese Sendung Sport im Westen und wir spielten da 6-1. Und dann hieß es ja, bisschen viel Sex.
Ist das tatsächlich was, was in einer fernen Zeit war oder ist es einfach heute von anderen Dingen überlagert und das gibt es trotzdem noch?
Ich finde es schlimm genug, dass es sowas mal gab. Das muss man einfach sagen, dass sich die damalige Generation mit diesen Dingen beschäftigen musste, ob es ein Kaffeeservie war oder sexistische Anspielungen. In der heutigen Zeit ist es überlagert, Gott sei Dank, von Qualität, von gutem Fußball, von einfach anderen Dingen, von attraktiven, sehr guten, jungen Spielerinnen mit großer Qualität. Also von daher bin ich sehr froh, dass solche Schlagzeilen, wenn es denn welche gibt heutzutage, relativ selten sind. Mir sind sie jetzt in der Vergangenheit nicht begegnet.
Auch in Ihrer aktiven Zeit nicht?
Doch in der aktiven Zeit gab es natürlich extreme Vorurteile, muss man einfach sagen. Frauenfußball wurde ja gleich mit Lesbenfußball auf eine Ebene gebracht. Das war eigentlich schon sehr despektierlich und auch sehr, sehr respektlos. Und gerade von Menschen, die wahrscheinlich noch nie ein Spiel zuvor gesehen haben. Das muss man einfach sagen, dass das, ja, ich habe immer gesagt, man will nicht alle bekehren. Also wenn man sich ein Urteil bilden möchte, dann sollte man zumindest mal sich auch mit dem Frauenfußball beschäftigen. Unterstellung meinerseits ist, dass es zu viele gesagt und getan haben, die keine Ahnung vom Frauenfußball haben. Da kann man auch sicherlich auch von Sportgrößen sprechen, die aber mittlerweile auch ein anderes Meinungsbild haben. Ja, ich sage einfach, ich konnte darüber hinweg lächeln und heutzutage schüttel ich eigentlich nur noch den Kopf und sage, okay, man kann nicht alle Menschen irgendwie bekehren und dann sollen sie einfach so denken, wie sie sind. Und ja, ich finde es dann einfach nur ein bisschen hinterwäldlerisch, will ich sagen, und vor allen Dingen respektlos.
Es ist jetzt genau 20 Jahre her, 2003, da sind Sie Weltmeisterin geworden mit der deutschen Mannschaft in den USA. Sie haben gerade schon gesagt, gut 20.000 Menschen im Stadion, aber sehr viele Menschen in Deutschland vor dem Fernseher. Wie oft erinnern Sie sich noch genau an dieses Finale zurück?
In den letzten Wochen tatsächlich wieder aufgelebt und viel öfter, weil wir hatten hier vor gut 2,5 Wochen beim DFB im Campus ein Welcome, ein Wiedersehen der WM-Mannschaft 2003. Das ist richtig toll gewesen. Das hat Renate Lingor mit Doris Fitschen organisiert und ihren Kolleginnen. Da durften wir auch das Spiel in Offenbach gegen Vietnam schauen, wurden dort geehrt. Wenn ich jetzt an 20 Jahre zurückdenke und denke mir, mein Gott, der erste WM-Titel ist schon 20 Jahre her. Wow, was für eine lange Zeit.
Wenn man sich jetzt den Turnierbaum von 2003 nochmal anguckt, dann sieht man 13 Tore in der Vorrunde, 7-1 im Viertelfinale. Man könnte jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, das war bis zum Finale fast schon zu leicht, oder?
Ja, also das will ich jetzt einfach nicht sagen, weil letztendlich geht es ja darum, dass du dich von Spiel zu Spiel fokussierst und du weißt nie, was passiert. Heute sagt man so salopp, naja, früher war es ganz normal, dass Deutschland sich für Turniere qualifiziert hat und die Welt ist ja auch noch nicht so nah beieinander gerückt. Das mit dem so einfach qualifizieren würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Sicherlich war die Welt nicht so nah, wie sie heute ist, aber es war trotzdem kein Spaziergang. Weil letztlich geht es immer darum, sich auf ein Spiel vorzubereiten, das Spiel erstmal zu spielen. Und am Ende des Tages ist man natürlich glücklich, wenn man als Sieger vom Platz geht. Aber wenn man mal schaut, wie es dann am Ende nach dem Viertelfinale war, Sie haben es gerade schon gesagt, ein hoher Sieg, hätten wir vorher auch nicht so gewusst, hätten es aber sofort unterschrieben natürlich. Und dann sind die Knaller am Ende des Tages, bleiben die übrig ab Halbfinale. Dann hast du die USA, dann hast du Schweden und da ist natürlich richtig was los. Und dann kannst du dir nichts mehr erlauben.
Können Sie uns nochmal mitnehmen in dieses Finale? Also Sie haben zur Halbzeit 1-0 zurückgelegen gegen die Schwedinnen, dann gab es den Ausgleich kurz nach der Pause und dann dieses berühmte Golden Goal von Nia Künzer, vielleicht das berühmteste Tor im Frauenfußball überhaupt in Deutschland. Vielleicht nehmen Sie uns nochmal mit auf den Platz. Wie war das damals bei diesem Finale?
Ja, das war ja tatsächlich so, dass das Spiel relativ ausgeglichen war. Also Schweden geht in Führung mit Hanna Ljungberg, das weiß ich noch wie heute. Und wir machen kurz vor Halbzeit das Unentschieden durch Maren Meinert, wenn ich mich recht erinnere. Beziehungsweise, ich glaube, kurz nach der Halbzeit meine ich. Und das war natürlich wichtig für uns. Und wir hätten auch sicherlich ins Hintertreffen geraten können, auch vor dem Golden Goal. Wir haben einfach als Mannschaft extrem gut zusammengearbeitet. Da muss die Torhüterin mal ran. Das war ein absoluter Mannschaftsfight. Unser 12. Mann war die Bank, das muss man ganz klar sagen. Also wir hatten unsere Ersatzspielerin, die ja... Das hört sich immer so komisch an, Ersatzspielerinnen. Es sind halt einfach die wichtigsten Spielerinnen am Ende des Tages, die uns unterstützen, haben uns gepusht, die haben gefeiert, die waren laut, die waren schon irgendwie wie die Trainerinnen alle. Und am Ende des Tages, ich weiß noch wie heute, faul an Kerstin Stegemann, böse Stimmen sagen, es wäre gar kein Foulspiel gewesen. Wir lassen das jetzt als Foulspiel stehen. Und Renate Lingor, die anläuft und es war einfach alles getimt. Wir wussten, Nia Künzer ist eine Top-Kopfballspielerin und ich sehe den Ball noch wirklich reinfliegen, wie die Itchi den so schön anschnibbelt, die Nia in die Höhe geht und den über die Torhüterin Jönsson ins Tor köpft. Ja, ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut. Sie können es jetzt natürlich nicht sehen, aber vielleicht haben Sie eine leichte Vorstellung im Radio. Mega. Also tolle Sache. Die Bilder bleiben haften, die sind im Kopf und dann sinkt man auf die Knie und man weiß gar nicht genau, wohin man laufen soll, weil man es in dem Moment einfach nicht registriert hat so richtig.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Golden Goal, hat man in dem Moment begriffen, wo der Ball drin war, ist es jetzt auch vorbei und wir haben gleich den Pokal in der Hand oder war das erstmal dieses Torjubel-Ding?
Also ich glaube, dass unsere Bank das als erstes geschnallt hatte, die dann auf den Platz gestürmt sind, die sich in die Arme gefallen sind. Ich weiß noch ganz genau, dass ich es in dem Moment gar nicht so wirklich registriert hatte, sah aber dann diesen ganzen Pulk, der auf dem Platz lief und alles wirr durcheinander in die Arme gefallen sind, die ganzen Spielerinnen, Betreuer, wie auch immer, alle miteinander. Ich weiß noch, ich bin kurz auf die Knie, dann wusste ich gar nicht, wohin ich rennen sollte am Ende des Tages. Bin ich mir immer noch nicht sicher, in welchen Arm ich gelandet bin. Ich habe es nicht direkt registriert, aber ich habe mich einfach von der Welle leiten lassen. Ich dachte, okay, jetzt bist du Weltmeister und jetzt rennst du mal los.
Diese WM 2003 hätte ja eigentlich in China stattfinden sollen, wurde dann in die USA verlegt wegen dieser SARS, dieser Lungenkrankheit. Und dann als Kompensation hat China dann 4 Jahre später das Turnier bekommen. Da sind sie wieder Weltmeisterin geworden. Sie waren, wenn ich das richtig erinnere, vor dem Turnier schwer verletzt und saßen dann auf der Bank und Nadine Angerer war im Tor. War das dann 4 Jahre später schon nochmal eine andere Hausnummer von der Größe des Turniers und von der Qualität? Oder war das 2 Turniere, die man sehr gut miteinander vergleichen konnte?
Also sicherlich hat der Frauenfußball sich innerhalb von 4 Jahren natürlich nochmal entwickelt. Also insgesamt gesehen, es ist athletischer geworden, es ist schneller geworden. technisch nochmal versierter, aber ich würde trotzdem behaupten, dass die WM-Mannschaft 2003 eine riesige Qualität hatte. Nach dem Turnier haben ja auch einige Spielerinnen aufgehört, die dann 2007 nicht mehr dabei waren. Aber richtig, was für mich natürlich neu war, war, mich auf der Bank wiederzufinden. Nadine Angerer hat das Turnier gespielt mit 0 Gegentoren. Das muss man auch erstmal schaffen in einem Turnier. Ich würde sagen, Deutschland hat immer relativ wenig Gegentore bekommen bei Turnieren. Ich eben auch, weil wir immer aus einer sehr guten Defensive nach vorne gespielt haben und einfach auch offensiv sehr variabel und stark waren. Das hatte sich auf jeden Fall nochmal entwickelt, das Spiel. Aber ich würde behaupten, wenn man es mit heute vergleicht, waren die Sprünge damals nicht so groß. Aber jetzt, zu der jetzigen Zeit, hat sich extrem viel entwickelt.
Ist das vor allen Dingen das Körperliche, das Athletische, die Geschwindigkeit? Oder was haben Sie da noch im Kopf, was sich entwickelt hat?
Es war ja zur damaligen Zeit so, dass wir zwar einen Athletiktrainer irgendwann bei der Nationalmannschaft hatten, aber man war auch häufig noch auf sich allein gestellt. Also ich habe meinen Trainingsplan mehr oder weniger selber gemacht. Tina Theuner hat zwar damals noch fleißig auch selber die Koordinationsübungen gemalt, gezeichnet. Da gibt es auch die tollsten Aufzeichnungen, zumindest bei mir in meinem Ordner. Aber trotzdem war man so ein bisschen auch auf sich gestellt, weil es wurde nicht 5, 6, 7 Mal die Woche trainiert in den Vereinen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe in Duisburg gespielt, habe in der Pfalz gewohnt und habe einen privaten Torwarttrainer in der Pfalz gehabt, habe bei Waldhof Mannheim trainiert, an der Sporthochschule in Köln mit einem Kumpel von mir. Also das gibt es ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr. Also du warst einfach schon ein Stück weit verantwortlich für den Weg deiner eigenen Karriere. Heute ist ja nun wirklich alles professionell. Also wenn ich jetzt auf Vereine wie Wolfsburg oder auch Bayern München schaue, die 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren, wo die Belastung gesteuert wird, wo alles vor Ort ist. Sicherlich gibt es auch nochmal Unterschiede zu anderen Vereinen. Aber im Endeffekt ist es so, es ist so professionell geworden, dass sich da natürlich extrem viel entwickelt hat.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch heute vor der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland in wenigen Tagen mit Silke Rottenberg, der Weltmeisterin von 2003 und 2007. Diese Entwicklung des Frauenfußballs, ich würde gerne mal auf das Turnier vor einem Jahr zu sprechen kommen. Da wird die deutsche Mannschaft Zweite bei der EM. Man spricht davon, dass das so ein bisschen nochmal eine Euphorie ausgelöst hat. Es war das Fußballspiel in Deutschland, Männer und Frauen zusammengenommen, das die meisten Zuschauer vorm Fernseher hatte letztes Jahr. Ich habe mich aber gefragt, woran liegt das, dass gerade dieser zweite Platz so wahnsinnig hoch angesehen ist? Weil gerade wenn man an Ihre Biografie denkt, da waren schon so viele EM- und WM-Titel, das ist ja jetzt in der Liste der Erfolge gar nicht so ein großer Erfolg gewesen.
Ja, wenn man es an Titel misst, natürlich nicht, weil du bist Vize-Europameister geworden. Wenn wir vielleicht vor 10 Jahren Vize-Europameister geworden wären, hätten da vielleicht nicht so viele, sage ich mal, viele in die Hände geklatscht, sage ich mal. Man hätte es natürlich auch gewertschätzt, aber natürlich nicht in diesem Maße. Es war einfach so, dass England erstmal ein besonderes Land ist, wo Frauenfußball stattfindet. Es war eine Riesen-Euphorie, es war super organisiert und die Mannschaft hat begeistert, weil sie halt einfach eine begeisterungsfähige Mannschaft war. Also mit Leidenschaft gespielt, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Das war halt einfach eine große, große Familie, die zusammengeschweißt waren. Da hatte wirklich auch das Trainerteam um Martina Voss-Tecklenburg einfach eine tolle Mannschaft zusammengestellt, die einfach nur begeistern konnte, alleine schon durch ihre Leidenschaft, durch den Fight, durch den Willen, halt einfach begeisterungsvoll Fußball zu zeigen, letztendlich ja alle mitgerissen haben. Und dann war das Ganze auch noch sehr erfolgreich. Und im Finale hat man letztendlich ja leider verloren. Da kam vieles zusammen, eine Lea Schüller, die verletzt war, eine Alex Popp, die sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Es hat dann doch nicht irgendwie alles so zusammengepasst, so am Ende des Tages. Verlierst du das Ding 2-1? Es war so, so what? Aber die Begeisterung war trotzdem riesig groß.
Aber kann man sagen, das Niveau ist weltweit oder bei einer EM kontinental so ausgeglichen und so hoch geworden, dass ein Titel heute fast noch höher hängt als damals? Dass es noch wertvoller ist, heute einen Titel zu gewinnen?
Nee, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil wenn man einen Titel gewinnt, jeder Titel ist wertvoll und jeder Titel sollte auch gewertschätzt und so respektiert werden, wie man ihn natürlich holt. Letztlich ist es so, dass der Erfolg einer Entwicklung eben auch vom Erfolg, von dem abhängt, eben auch Titel zu gewinnen. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, auf der einen Seite sich für Turniere zu qualifizieren, bestenfalls natürlich auch so weit wie möglich zu kommen. Aber man sieht ja auch, dass Mannschaftsgeist, Leidenschaft, natürlich auch Tore am Ende des Tages einfach extrem viel bewegen können. Und deswegen würde ich sagen, Titel heute, Titel damals, die sind gleich zu werten. Deswegen freue ich mich darauf und hoffe, dass wir sehr weit kommen, vielleicht auch um einen Titel mitspielen. Aber ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaft wieder die Herzen in Deutschland mitreißen wird.
Jetzt geht's los in der Vorrunde. Marokko, Kolumbien und Südkorea sind die Gegnerinnen. Kann man sagen, alles andere als Platz 1 ist eine Enttäuschung?
Das wäre sehr, sehr fahrlässig, so zu denken. Also wir hatten ja jetzt auch Testspiele. Wir hatten gegen Vietnam haben wir gespielt. Wir haben gegen Sambia gespielt. Da hat man gesehen, die Mannschaft wurde auch nochmal durchgewechselt. Die hatte sich noch nicht gefunden. Da gab es noch ein paar Stellschrauben, die jetzt noch behoben werden, nochmal trainiert werden. Aber wer denkt, dass die Welt einfach in Anführungsstriche so weit noch auseinanderklafft, dem muss ich enttäuschen. Weil wenn du diesen Fehler machst, zu sagen, naja, ich gehe jetzt mal mit Kolumbien so ein bisschen ins Rennen und dann gucken wir mal, was gegen Marokko kommt. Und am Ende des Tages haben wir Südkorea, da stehen wir auf dem ersten Platz der Vorrunde. Das wäre der falsche Weg. Deswegen bin ich auch davon überzeugt und weiß ich, dass die Mannschaft viel zu intelligent ist, dass Martina mit ihrem Trainerteam die Mannschaft gut einstellen wird. Und es wird kein Gegner auf die leichte Schulter genommen, weil das wäre der erste Schritt in die falsche Richtung.
Hilft dann auch eine Niederlage im letzten Testspiel gegen Sambia tatsächlich, um niemanden auf die leichte Schulter zu nehmen? Oder hat dieses Spiel eigentlich sportlich so gar keine Bedeutung? Das Ergebnis ist total egal.
Und sagen wir es mal so, ne? Jede Niederlage macht ja nachdenklich. Und da sieht man einfach auch so ein bisschen, okay, wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Und dann ist so eine Niederlage sicherlich zum richtigen Zeitpunkt auch mal ein bisschen heilsam, sich mal wieder zu erden. Deswegen wird das in den Köpfen überhaupt gar kein Nachteil sein. Das würde mich sehr wundern. Ganz im Gegenteil, man hat gesehen, okay, da gibt es noch Stellschrauben, an denen muss man noch arbeiten. Und deswegen spielt dieses Spiel jetzt erstmal für das erste Spiel, was jetzt kommen wird, bei der WM für mich gar keine Rolle, außer dass man weiß, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Diese Details werden in den Trainingseinheiten jetzt auch bearbeitet werden. Von daher bin ich da ganz relaxed und entspannt und weiß ganz genau, beim Anpfiff im Spiel wird eine ganz andere Mannschaft, ein ganz anderer Geist auf dem Platz stehen.
Kann man das auf den Punkt bringen? Was ist denn das, worauf es ankommen wird bei der WM? Dass man vor allen Dingen einen Teamgeist entwickelt und als Team, wie Sie es jetzt ein paar Mal gesagt haben, da durchgeht? Oder gibt es irgendwas, wo man jetzt besonders noch drauf Wert legen muss?
Also der Team-Spirit, der Teamgeist, der ist mal ganz, 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 ganz wichtig. Also von der Nummer 1 bis zur Nummer 23 müssen alle hellwach sein. Da gibt es keine Animositäten, da gibt es keine Egoisten, sondern jeder hat ihre Rolle, jeder hat ihren Platz und jede Spielerin ist wichtig. Und häufig ist die Bank ja am allerwichtigsten, die von außen einfach auch dann da sein muss, wenn es mal nicht so gut läuft. Und im Endeffekt muss man für jeden Moment bereit sein. Deshalb ist ein Teamgeist, ein Team-Spirit, ein Wir-Gefühl der erste wichtige Punkt und der erste wichtige Schritt, bevor man in ein Spiel geht. Und am Ende des Tages zählt es dann von Anpfiff bis zum Abpfiff, jede Sekunde halt einfach zu zeigen, was man halt einfach drauf hat. Individuell, aber auch im Mannschaftsgefüge.
Dann lassen Sie uns vielleicht noch, wir müssen glaube ich so langsam schon auf die Zielgerade einbiegen in unserem Sportgespräch, lassen Sie uns vielleicht noch auf dieses Turnier insgesamt gucken. Die erste WM mit 32 Mannschaften, Sie haben schon gesagt, das ist alles enger zusammengerückt, das Niveau ist höher als sonst und trotzdem gibt es natürlich die üblichen Stimmen, die das bei einem Männerturnier auch sagen würden, das ist zu groß und das ist zu früh, dieses Turnier mit so vielen Teams. Da halten Sie dagegen, nehme ich an.
Also wenn ich mir jetzt nochmal das Spiel anschaue, Vietnam und Sambia und was Sambia auch für Ergebnisse erzielt haben, die haben gegen die Schweiz gespielt, haben dort eine Duftmarke hinterlassen. Also ich würde sagen, man muss ja auch Nationen die Chance geben, sich für solche Turniere zu qualifizieren. Und man muss auch diesen nächsten Schritt gehen und sagen, okay, auch solche Nationen, die man vielleicht jetzt noch nicht auf seinem Zettel hat, müssen einfach auch Möglichkeiten bekommen, sich im Frauenfußball zu entwickeln. Ich würde sagen, nach der WM können wir ja mal drüber sprechen, ob 32 Mannschaften zu viel waren oder ob es genau richtig war, weil wann ist zu früh? Es kann doch eher zu spät sein.
Jetzt hat die FIFA, der Weltfußballverband, sich das sehr auf die Fahnen geschrieben, dieses Turnier ganz nach vorne zu stellen. Das war auch in der Debatte um diese Fernsehübertragungsrechte, hat Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, immer gesagt, der Frauenfußball und das muss mehr Geld erlösen. Ich frage mal diplomatisch, ist Ihnen das auch neu? Solche Worte aus der FIFA-Zentrale oder ist das nur bisher nicht richtig angekommen?
Das ist eine gute Frage und ich antworte mal diplomatisch. Ich freue mich, dass die FIFA den Frauenfußball so jetzt in den Fokus stellt. in den Vordergrund stellt und auch bei der FIFA der Frauenfußball als Marke angekommen ist.
Jetzt angekommen ist, nehme ich mal mit als Kernbotschaft Ihrer Aussage oder fasse ich Sie da falsch zusammen?
Ich denke mal, dass der Frauenfußball noch nie so gepusht wurde und in die Öffentlichkeit gestellt wurde, auch nicht bei der FIFA, sage ich jetzt einfach mal. Aber es entwickelt sich ja alles insgesamt. Ich will da gar nicht so negativ sein, weil letztlich geht es ja darum, dass man durch Leistung, dass man durch Spirit, dass man durch Positivität einfach sich in ein ganz anderes Rampenlicht spielt. Und es wäre ja fahrlässig, wenn man nach so vielen Jahren immer noch sagen würde, dass der Fußball bei der FIFA nicht so angekommen ist. Dann gäbe es ja auch dieses Turnier nicht. Deswegen freue ich mich einfach über diese Aussage und nehme die Aussage als positiv wahr.
Jetzt gibt es dann doch noch ganz kurzfristig oder relativ kurzfristig Fernsehübertragung in Deutschland. Das ist geregelt worden. Was würden Sie als Ihr Fazit sagen? Gerade noch mal gut gegangen und gut, dass es so ist oder...
Also wenn es nicht so wäre, wäre das ja eine Riesenblamage gewesen. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Das hätte natürlich eine mega Enttäuschung gegeben, wenn man für Frauenfußball in Anführungsstrichen jetzt private Sender, sage ich mal, noch einschalten müsste. Also von daher bin ich sehr glücklich, dass ARD und ZDF, das sind ja nun mal die führenden Sender in Deutschland, die jeder bekommt, ohne dass er, sage ich mal, nochmal zusätzlich Geld in die Hand nehmen muss, jetzt diese Frauen-WM überträgt und vor allen Dingen auch die Spiele überträgt. Das ist ja nicht nur das Deutschlandspiel, was übertragen wird, sondern es werden ja nun mal alle Spiele übertragen. Das ist ja auch ein Weg, der hätte mich extrem maßlos enttäuscht. Deswegen bin ich froh, dass auf die letzten Meter diese Hürde auch noch genommen wurde und dass keiner gestolpert ist und mit der Nase vom Ziel liegen geblieben ist.
Und diese WM ist ja auch nur der nächste Schritt, denn in 4 Jahren möchte man ja gerne in Deutschland, so es denn klappt, gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien eine Heim-WM ausrichten. Es gab 2011 schon mal eine, da hatte man sich einen großen Boom von versprochen. Der hat nicht so lange angehalten, kann man glaube ich sagen. Wäre das jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt, um auf dieser Welle zu reiten und nochmal richtig Gas zu geben? Also würde das nochmal richtig was bringen?
Absolut. Also ich würde das absolut begrüßen, wenn wir die Chance hätten, mit diesen 3 Nationen das Turnier ausrichten zu dürfen. WM 2011, muss man sagen, sind wir unglücklich im Viertelfinale ausgeschieden. Und wenn der Gastgeber im Viertelfinale ausscheidet, dann ist das natürlich ungünstig, muss man sagen. Und wenn man jetzt auf Belgien, Holland und Deutschland schaut, das sind 3 Länder, die nah beieinander liegen. Da kann man sehr gut mit dem Wohnwagen von A nach B fahren. Also das wäre eine ganz tolle Sache und ich bin davon überzeugt, dass es eine Riesenausschreibung wird, dass Deutschland gemeinsam mit Holland und Belgien eine tolle WM auf die Bahn bringen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt und ich freue mich einfach auf diese 3 Nationen, weil das wird auch nochmal ein Riesenboom werden, ein Highlight werden und mit Sicherheit nicht schlechter als Australien und Neuseeland.
Ist jetzt einfach der Boden ein bisschen besser bereitet für so eine WM? Also ist da mehr Bereitschaft auch da? Nehmen Sie das so wahr in der Gesellschaft, da noch mehr... Ja, hinterzustehen vielleicht hinter diesem Turnier oder dass man einfach noch mehr daraus ziehen kann am Ende?
Am Ende glaube ich, dass der Frauenfußball einfach eine absolute Fokussportart geworden ist, die nicht nur in Deutschland angekommen ist, sondern eben auch Belgien, Holland, in ganz Europa. Wenn man mal schaut, wie die Ligen nah beieinander liegen oder die Champions League, wenn ich sehe, dass Spanien mit 90.000 Zuschauern ein Champions League-Spiel verkauft bekommt oder eben auch das Finale, was ja auch in Holland jetzt stattgefunden hat. Wenn man in die Liga in Deutschland schaut, wo mal locker 10.000, 12.000 Zuschauer ins Stadion gehen, der erste FC Köln hat es geschafft, die Arena fast voll zu bekommen. Also es ist eine Riesen-Euphorie und die Welle, weil wir hatten es eben schon mal, ist von England rübergeschwappt. Und deswegen wäre es schön, wenn wir in Europa so ein tolles Turnier mit 3 Nationen ausrichten könnten.
Diese Welle hat ja auch im Vereinsfußball, Sie sagen es, so ein bisschen ihren Ausgangspunkt, also Arsenal beispielsweise, der FC Barcelona, die ganzen großen aus dem Männerbereich bekannten Vereine haben inzwischen Frauenmannschaften. Das war ja für viele so als der Gamechanger damals genannt worden. Wenn die mit einsteigen, die großen Namen, dass dann nochmal richtig was gehen kann. Und es scheint sich ja ein bisschen zu bewahrheiten, oder?
Absolut, das muss man sagen. Und ich finde es aber auch nicht mehr wie richtig, dass große Fußballnamen, große Fußballvereine eben auch den Frauenfußball integriert haben. Das ist ja mittlerweile in Deutschland auch so ein Stück weit zur Pflicht geworden. Ich hoffe aber nicht, dass die Vereine das alles nur aufs Pflichtbewusstsein tun, sondern einfach, weil sie zu 100% dahinter stehen. Namen ziehen aber auch, das ist ja ganz klar. Und das macht natürlich den Frauenfußball noch populärer am Ende des Tages. Deswegen sind solche Namen wie Barcelona natürlich extrem wichtig, den Frauenfußball weiter nach vorne zu pushen. Und da steckt natürlich eine Menge Geld dahinter.
Dann will ich Sie ganz am Ende noch auf Ihre aktuelle Aufgabe ansprechen. Sie sind ja im Nachwuchsbereich Torwarttrainerin. Und der Nachwuchs ist natürlich nicht unentscheidend, gerade wenn man in 4 Jahren eine Heim-WM ausrichten möchte, wenn es denn dazu kommt und man den Zuschlag von der FIFA bekommt. Im Männerbereich sind gerade die Schlagzeilen eher so, der Nachwuchs fehlt, es fehlt an alten Ecken und Enden. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass da eine ganze Reihe von guten Talenten nachkommen?
Also ich würde behaupten, dass wir wirklich viele gute Talente haben, die in der Lage sind, irgendwann in die Stapfen der Frauennationalmannschaft zu treten. Wir werden jetzt nächste Woche mit der U19-Nationalmannschaft in Belgien ins Turnier steigen, wollen dort eine gute bis sehr gute Rolle spielen. Wenn wir beim Halbfinale ankommen, wo ich fest von ausgehe, werden wir sicherlich bei der Frauenfußball-WM bzw. der U20-WM im nächsten Jahr in Kolumbien dabei sein. Daran sieht man schon, dass wir eine gute Breite an Talenten haben. Jede muss arbeiten, das ist ganz klar für ihre Ziele. Zufliegen wird niemandem etwas. Und wenn ich jetzt mal auf meine Rolle schaue, auf unsere Torwartposition, haben wir wirklich viele Talente im Jugendbereich. Da ist Michael Fuchs, dem Torwarttrainer der Frauennationalmannschaft, sicherlich nicht Angst und Bange, dass er in der Zukunft keine jungen Talente mehr weiterbilden darf. Also da sind wir gut gesegnet, möchte ich sagen. Ich glaube, arbeiten wir auch sehr gut im Nachwuchsbereich. Und deswegen, wenn ich mal auf die Toteren auch schaue, freue ich mich darauf, ein oder andere Talent irgendwann auch in der Frauennationalmannschaft zu sehen. So wie Merle Frohms jetzt zwischen den Pfosten steht und wir auch mit Ann-Kathrin Berger eine sehr, sehr gute Torhüterin haben, mit Stina Johannes noch eine dritte dazu. Und wir hätten noch die ein oder andere, die sicherlich auch noch auf diese Reise hätten gehen können.
Wir werden es beobachten. Das Deutschlandfunk-Sportgespräch vor der WM in Australien und Neuseeland mit Silke Rottenberg. Über 120 Länderspiele, Weltmeisterin von 2003 und 2007. Danke für Ihre Zeit. Und ich sage Ihnen noch, in der DLF-Audiothek-App gibt es unseren Players-Podcast unter anderem mit Anne Trabant-Habach, der inoffiziellen Weltmeisterin aus den 80er Jahren, die nochmal ihre Geschichte von damals erzählt. Können Sie gerne da runterladen, genau wie dieses Sportgespräch auch, und sich natürlich überall anhören. Ich bin Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.